ein herzliches Willkommen von Gabi Fröhlich zu dieser Sendung. Ganz besonders begrüße ich auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, die für die kommende Stunde mit uns verbunden sind. Diese Stunde steht kurz und knapp unter dem Titel Fatima. Am 13. Mai 1917 erschien die Mutter Gottes drei Hirtenkindern in dem kleinen Nest auf einer abgelegenen portugiesischen Hochebene. Fatima wurde zu einem der größten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche. Und der 13. Mai ist jedes Jahr ganz besonders dem Gedenken an die Erscheinungen gewidmet. Diese Erscheinungen und die sogenannten Geheimnisse von Fatima haben weit über die katholische Kirche hinaus Schlagzeilen gemacht. Vor allem das große Sonnenwunder am 13. Oktober 1917, das Zehntausende von Menschen verfolgten und später bezeugt haben. Das machte Fatima auf einen Schlag weltbekannt. Auch die Tatsache, dass Papst Johannes Paul II. Sein Überleben nach dem Attentat 1981 mit Fatima in Verbindung brachte, hat Fatima wieder einer großen Öffentlichkeit auch bekannt gemacht. Heute, 102 Jahre nach der ersten Marienerscheinung, schauen wir wieder nach Fatima und mit den Seherkindern gemeinsam hinauf zum Himmel. Unser Gast in dieser Sendung ist Weihbischof Marian Eleganti. Er ist Ordensmann bei den Missionsbenediktinern, Doktor der Theologie und der Philosophie und seit 2011 Weihbischof im Schweizer Bistum Chur. Herzlich willkommen, er ist uns zugeschaltet aus Dietikon bei Zürich.
Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen, grüß Gott, Frau Fröhlich.
Weihbischof Eleganti, die Erscheinungen von Fatima gelten offiziell als Privatoffenbarung. Auch die Botschaften von Fatima. Gleichzeitig ist Fatima als Wallfahrtsort anerkannt und der heilige Johannes Paul II. Hat Fatima auch eine große Bedeutung beigemessen. Ich frage mich, was bedeutet das für uns Gläubige? Sind wir verpflichtet, an Fatima und die Botschaften von Fatima zu glauben?
Also ganz streng genommen bleibt die Kirche dabei, dass Privatoffenbarungen nicht absolut verpflichtend sind im Gewissen. Aber gerade diese Offenbarungen in Fatima haben doch eine ganz hohe Verbindlichkeit und Anerkennung erlebt. Mehr als andere Erscheinungen und Privatoffenbarungen ist Fatima von der Kirche in einem hohen Ausmaß anerkannt worden, fast von allen Päpsten im letzten Jahrhundert, die direkt damit konfrontiert wurden, Pius XII., denke ich zum Beispiel, aber auch die Nachfolger und vor allem Johannes Paul II., dann auch die Bischöfe von Portugal, haben doch die Aufforderung zur Weihe von Portugal und die Weihe von Russland und was die Mutter Gottes verlangt hat, das haben sie vollzogen. Am 13. Oktober 1930 haben sie eine offizielle Anerkennung ausgesprochen und 1931 das Land Portugal dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Und so hat doch, glaube ich, diese Offenbarung eine hohe Glaubwürdigkeit empfangen. Und wir fühlen mit der Kirche, wir fühlen mit den Päpsten, mit den Bischöfen, die Seherkinder wurden heilig gesprochen, also die Lucia noch nicht, aber die anderen beiden jüngeren Seherkinder werden als Heilige verehrt. All das macht doch eine hohe Glaubwürdigkeit dieser Erscheinungen aus und dass sie wirklich von Gott stammen, sodass wir rein haben, daran zu zweifeln oder diese Botschaft nicht ernst zu nehmen. Auch wenn immer gilt, das sagt der heilige Thomas von Aquin, alles, was wir übernatürlich von Gott aufnehmen, es geht halt doch durch unser Herz hindurch und durch unsere Begrenztheit im Denken, Fühlen, in der Fassungskraft. Jede Seele hat eine andere Fassungskraft und ein anderes Fassungsvermögen, einen anderen biografischen und historischen Kontext und Anlagen. Und das macht auch eine gewisse Brechung aus, weil wir sehen nicht einfach ungebrochen in die transzendente, übernatürliche Welt hinein, sondern immer nach unserem Vermögen. Und wir dürfen nicht vergessen, das waren ganz junge Kinder und auch sehr einfache, religiös einfach gebildete Kinder, aber mit einer sehr tiefen Gottesliebe. Und sie haben diese mystische Erfahrung, das Übernatürliche, die Gnade, die Erscheinung entsprechend ihrem Kindesherzen und kindlichen Denken, dass Gott nicht einfach sprengt, aufgenommen. Und so haben sie es auch in ihrer Sprache und in ihrer Bilderwelt und Fassungskraft, haben sie das Übernatürliche innerlich erkannt und dann auch mit großem Eifer beherzigt. Das ist ja auch sehr eindrücklich bei den Seherkindern. Also das macht auch aus, die Kinder, die Authentizität der Kinder, die auch sehr bedrängt wurden von der Regierung und auch sogar mit dem Tod bedroht wurden und die trotzdem fest blieben, das zeichnet sie aus als sehr authentische Zeugen, die sich da nichts eingebildet haben und die auch nicht lügen oder ihrem Umfeld etwas vormachen würden. Also all das zusammen hat die Kirche relativ bald zur Überzeugung geführt, dass diese Erscheinungen echt sind, dass da wirklich die Mutter Gottes sich offenbart und dass das, was die Kinder sehen und erfahren, einen übernatürlichen Ursprung hat.
Ja, die Sprache, die Bilder sind aus der Zeit von Kindern aus einem ländlichen Umgebung, ganz einfachen Kindern. Die sind etwas sperrig oft und da werden wir auch später noch etwas eingehen, für unsere Zeit manchmal wirklich schwer zu verstehen. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber vielleicht gucken wir zunächst mal auf den historischen Kontext, der auch schon eben anklang bei Ihnen, Bischof Eleganti. Historische Kontext ist ja bei Fatima auch wirklich erstaunlich und verblüfft sogar Leute, die eher kritisch gesinnt sind.
Das stimmt. Auch die alttestamentlichen Prophezeien wurden auch daran gemessen, dass sie in Erfüllung gingen. Und auch bei den Erscheinungen und Prophezeiungen von Fatima über die Kriege jener Zeit, der Erste Weltkrieg, tobte zur Zeit der Erscheinung. Und ein zweiter, noch schrecklicherer Krieg wurde eigentlich von der Mutter Gottes bereits angekündigt, wenn die Menschheit sich nicht bekehrt. Und dieser zweite Krieg ist ja dann auch gekommen. Der Erste Weltkrieg war 1917 auf dem Höhepunkt. Portugal war an verschiedenen Fronten involviert. 1910 war in Portugal die Revolution ausgebrochen. Die neuen Machthaber waren erklärte Freimaurer und Feinde des Katholizismus. Sie verabschiedeten Gesetze, die eigentlich den katholischen Glauben ausrotten sollte innerhalb von zwei Generationen. Die Beziehungen zum Vatikan wurden abgebrochen, das Kirchenvermögen beschlagnahmt, katholische Schulen wurden geschlossen, Ordensleute und Priester vertrieben oder Schikanen ausgesetzt. Man konnte nur mit Erlaubnis des Justizministers in ein Seminar eintreten. Das Land war hoch verschuldet und es herrschten immer wieder chaotische Zustände. Es gab, glaube ich, innerhalb von 20 oder 17 Jahren gab es fast 30 Regierungen, die sich ablösten. Also auch da eine große Unruhe. Gleichzeitig, das darf man nicht vergessen, 1917 bricht die Oktoberrevolution in Russland aus unter Lenin, die den Kommunismus an die Macht brachte und den Kommunismus, Leninismus, Marxismus zu einer politischen Ideologie machte, die mit einer großen Gewalt umgesetzt wurde, ohne Rücksicht auf Verluste mit Millionen von Opfern und die in die ganze Welt hinaus transportiert wurde und auch den Weltkrieg, den Weltfrieden auch im Kalten Krieg, waren sich da die Blöcke gegenüber und haben sich ständig bedroht und dann die schwierigen Jahre und die furchtbaren Jahre des Zweiten Weltkriegs und des Spanischen Bürgerkriegs. Also das war schon eine historische Stunde, fast mit apokalyptischem Charakter, dass da die Mutter Gottes gerade in dieser Zeit erscheint und eine Botschaft durch zwei völlig machtlose, unschuldige Kinder an die ganze Welt richtet. Das leuchtet ein und ist sicher auch eine Intervention der Gnade. Die Aufforderung zum Gebet war ja sehr intensiv und wurde immer wieder ausgesprochen. Zum Gebet, zur Sühne, zur Umkehr und so weiter. Und nicht ohne Grund, wenn man sieht, was für ein Atheismus nachher gekommen ist.
Da gibt es viele spannende Zusammenhänge zwischen Politik und Fatima und den Botschaften. Da könnte man mehrere Sendungen mit füllen. Jetzt ist es aber so, der eiserne Vorhang ist ja gefallen mittlerweile. Papst Johannes Paul II. Hat ein Attentat überlebt. Ist Fatima, also das sind alles so zum Beispiel zwei bekannte historische Zusammenhänge. Ist Fatima für uns heute eigentlich noch interessant oder ist das dann damit alles erledigt?
Nein. Die Weltsituation ist eigentlich genau gesehen nicht leichter und unproblematischer geworden. Wir haben in den letzten Jahrzehnten auch wieder schreckliche Kriege gesehen. Der Jugoslawienkrieg, der Krieg in Syrien, der IS und dann die ganz neue Formen von Gewalt durch den weltweiten Terrorismus. Und immer wieder ganz neue Ideologien, wie auch damals die ganze Gender-Ideologie, die Auflösung der natürlichen Familie, die Neubewertung der Sexualität, die Homosexualität, die Transsexualität, Transgender und so weiter. Es sind viele Auflösungserscheinungen da und auch wieder ganz neue, gefährliche Ideologien, nachdem sozusagen der Kommunismus oder der Marxismus sich selber erledigt hat durch seinen Misserfolg, dadurch, dass seine Theorien nicht aufgegangen sind. Allerdings, wie gesagt, auf Kosten von unzähligen Opfern, die dafür leiden und sterben mussten. Aber es ist halt so, hinter allem ist ja doch der Fürst dieser Welt, indem man auch eine dämonische Macht, die irgendwie immer wieder die Kleider wechselt, aber doch immer der gleiche Geist bleibt, der im Prinzip gegen Gott kämpft und gegen die Menschwerdung und gegen die katholische Kirche, die Schätze der Erlösung zu den Menschen bringen soll, das Evangelium, die Sakramente und das Heil, das wir seit der Ankunft Jesu eigentlich in dieser endzeitlichen Phase sind. Es hat immer wieder Jahrhunderte und Zeiten gegeben, die sich als apokalyptisch erlebt haben, zum Beispiel das 10. Jahrhundert. Und viele, viele Erscheinungen unserer Tage kann man durchaus mit den Bildern und Prophezien für die letzte Zeit in Verbindung bringen, so wie Paulus sie gesehen hat. Zum Beispiel auch Paulus, der das schreibt, ja, die Männer geben den natürlichen Verkehr mit den Frauen auf und in den Bildern der geheimen Offenbarung, das Erkalten der Liebe, der Glaubensverlust und so weiter. Die große Verwirrung, dass man sich immer wieder neue Theorien schafft, um die eigene Lebensweise zu rechtfertigen oder zu bestätigen. Theorien, die den Ohren schmeicheln, den Mainstream schmeicheln, aber doch nicht in der Wahrheit Gottes gedacht sind. Also da gibt es viele Hinweise, dass die Aufrufe der Mutter Gottes damals zu Glaube, zu Gebet, zu Sühne, Buße, Stellvertretung und zu einer inneren Hingabe und Verbundenheit mit der Jungfrau Maria und mit dem Sohn Gottes, dass die hochaktuell sind und dass wir da überhaupt uns nicht jetzt zurücklehnen könnten und sagen, ja, Diese Gefahren sind gebannt und überwunden. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Fatima ist vor 100 Jahren, ist vergangen. Es geht uns heute nichts mehr an. Es ist keine aktuelle Botschaft mehr. Das kann man sicher nicht sagen.
Dass Fatima nach wie vor auch aktuell in den Herzen der Menschen ist, zeigen ja die ungebrochenen Wallfahrten auch nach Fatima. Es sind ja viele, viele tausend Menschen, die jedes Jahr nach Fatima pilgern. Welche sind denn die Kernbotschaften?
Ich würde meinen, die Kernbegriffe sind also Glaube. Wir sollen an das Evangelium glauben, den Glauben der Kirche leben. Die Botschaften ergeben sich meines Erachtens auch aus den Gebeten, die der Engel die Kinder gelehrt hat, aber auch die Jungfrau Maria selber. Und diese Gebete sind ja wie ein praktisches Vollziehen dieses Glaubens, zum Beispiel das Gebet des Engels, das erste, das er offenbart hat, wo er die Kinder lehrt zu beten: Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die an dich nicht glauben, die nicht anbeten, auf dich nicht hoffen und die nicht lieben. Ich meine, wir haben vor allem in Europa, in den hochentwickelten Ländern, eine Form des Atheismus, des Agnostizismus, des Relativismus aller Weltanschauungen und des praktischen Atheismus, so wenn es Gott nicht gäbe oder wenn es ihn gibt, dass er keine Relevanz hat für mein alltägliches Leben. Also diese Form der Glaubenslosigkeit ist sehr weit verbreitet und in vielen Herzen drinnen, auch in solchen, die gar keinen bösen Willen haben. Aber einfach, wenn ich an Jugendliche denke und an junge Menschen, die einfach nie einen richtig tiefen Zugang zum Glauben finden konnten, weil der Glaube für die Eltern keine große Rolle spielt und weil das Umfeld in der Welt aufgeht und mehr in dem, was die Welt zu bieten hat, als dass man auf das Übernatürliche, auf das ewige Heil schauen würde. Also diese Aufforderung zum Glauben und zum Blick auf die Ewigkeit, auf das ewige Heil, dass also nicht nur Innerweltlichkeit auf dem Spiel steht, dass wir eine bessere Welt schaffen, Klima und, Migration, sondern dass es im Letzten darum geht, die Seele auch zu retten, in den Himmel zu kommen. Die Kinder haben ja die Mutter Gottes auch darum gebeten und gefragt, ob sie auch einmal in den Himmel kommen. Also es war ihnen eine ganz ernste Frage, das Heil zu gewinnen. Und später haben sie sich mit unglaublichen Eifer und Buße und Aufopferung ihrer Leiden für die Rettung der Menschen eingesetzt, in einer Art Stellvertretung. Da sind wir bei der zweiten Kernbotschaft. Es braucht eine Sühne. Man kann nicht einfach über das Böse hinweggehen und sagen, Schwamm drüber, vergessen wir es, Gott ist barmherzig. So einfach geht das auch nicht. Es muss eine Sühne stattfinden, weil Gott ist auch heilig und gerecht. Auch die Opfer, die Unschuldigen müssen zu ihrem Recht kommen. Man kann nicht einfach über sie hinweggehen, ohne Sühne, ohne eine ausgleichende Gerechtigkeit und Liebe. Und das bedeutet für uns immer auch Umkehr, Buße, Vertiefung, an sich selber arbeiten, versuchen, die eigenen Leidenschaften zu überwinden und Versuchungen nicht nachzugeben. Das geht nur durch Gebet, auch wieder eine starke Botschaft, die ständige Aufforderung zu beten und auch die Gebetsschule, in welcher Gesinnung wir beten sollen. Das sind ja dann die Gebete, die die Kinder gelehrt wurden. Und ein Teil dieser Gebetshaltung ist die innere Weihe, die Sühnesamstage, die dem Unbefleckten, der Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens geweiht sind, auch in den Gebeten, in den Anrufungen, in den Fürbitten und im Inneren sich anvertrauen und sich innerlich verbinden mit der Mutter Gottes. Also das wären für mich, ich wiederhole noch einmal, Glaube, Gebet, Buße und Sühne, Stellvertretung, diese Universalität, dass unser Christsein eine universale Dimension hat, dass jeder eine Verantwortung für alle hat. Am 19. August sagt die Mutter Gottes zu den Kindern, betet, betet viel und bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil sich niemand für sie opfert und für sie betet. Also wir haben da auch eine Verantwortung für die ganze Welt, für alle Menschen und für die ganze Kirche. Und auch so ein Kind, das eigentlich ganz klein, unscheinbar, unbekannt und ohnmächtig ist, hat eine wirkliche stellvertretende Macht, um viele Menschen für Gott zu gewinnen und zu Gott zu führen. Nur schon Kraft des Glaubens, des Opfers, der Fürbitte und der eigenen Hingabe. Und dann das Letzte eben, die Weihe.
Ja, die Botschaften von Fatima sind aktuell noch mehr als 100 Jahre später. Unser Thema am 13. Mai, dem Jahrestag der ersten Erscheinung von Fatima in dieser Spiritualitätssendung, sind die Erscheinungen selbst, die Botschaften von Fatima. Nach einer Musik geht es weiter im Thema mit Weihbischof Marian Eleganti aus der Schweiz. Fatima ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung am 13. Mai, dem Fatima-Tag. Und ich denke, dass Hörer, die schon in Fatima waren, sich jetzt freuen, wenn sie Lieder aus Fatima hören. Das war das Lied am 13. Mai auf Portugiesisch gesungen. Die Hauptbotschaften von Fatima sind Glaube, Gebet, Buße und Sühne. Und jeder hat Verantwortung für die Rettung der Welt. Es ist nicht gleichgültig, was wir glauben und tun. Das sind Botschaften, die bis heute für jeden Gläubigen gelten, das hat unser Gast gesagt in dieser Sendung, Weihbischof Marian Eleganti aus der Schweiz, uns zugeschaltet für diese Spiritualitätssendung. Wir freuen uns, wenn es jetzt mit Weihbischof Eleganti weitergeht und wir wollen, Bischof Eleganti, vielleicht mal ein bisschen auf die Themen gucken, die einem modernen Gemüt, wie die viele von uns es ja sind, etwas zusetzen, wenn man das so zum ersten Mal hört. Die Mutter Gottes ist den Seherkindern ja immer am 13. des Monats erschienen und bei der dritten Vision am 13. Juli hatten die Kinder eine wirklich schreckliche Höllenvision, also die sie auch sehr verstört hat. Das ist ja erstaunlich, dass die Jungfrau Maria kindlichen Gemütern so etwas zumutet. Vielleicht können Sie uns dazu noch ein wenig etwas sagen.
Ja, mir klingt der Slogan in den Ohren, ja, keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft wollen wir. Wie oft wurde das wiederholt in den letzten 50 Jahren und mit welcher wie vehement und forsch wurde da sozusagen das Evangelium beschnitten und da hat man einfach wichtige Stellen aus dem Evangelium, wo auch Jesus in den Gleichnissen ganz klar auch droht, dass er sagt, ja, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, zum Beispiel dein Gleichnis von den Schuldnern, der eine 10.000, der andere nur 100 Denare, dann werden dich die Gerichtsknechte schlagen, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Das heißt, das sind Bilder, die einfach sagen, man kommt da nicht vorbei. Es kann auch schmerzlich sein, diese innere Veränderung, dass wir die inneren Widerstände aufgeben und der Wahrheit zu Recht geben, auch der eigenen Wahrheit, die eigene Wahrheit anerkennen in Demut. Es kann sehr schmerzlich sein. Das sind ja immer wieder, wenn ich denke an Petrus, der nach der dreimaligen Verleugnung, blickt ihn Jesus an und jetzt geht er in die Buße, in die Selbsterkennung, in die Reue und wie bitter weh ihm das getan hat. Und diese Schmerzen werden ja hier eigentlich durch diese positive Bilderwelt thematisiert. Es geschieht etwas in mir, ich muss mich verändern. Es ist eine schmerzliche Einsicht und eine schmerzliche Umkehr in Demut und Reue. Und wenn ich diese Demut noch nicht habe, dann muss etwas geschehen an mir, dass ich in diese Demut finde. Und das sind die Momente der Selbsterkenntnis, die durch die Begegnung mit Gott kommen, mit dem Wahrheitslicht, das dann eben auch ein Licht auf mich selber wirft und mir zeigt, wer ich bin. Als Jesus Petrus anschaut, also als der Blick Gottes auf ihn fällt, erkennt er in diesem Blick sich selber. Und zwar so, wie er sich nicht gekannt hat. Und das ist sehr schmerzlich. Und das ist eigentlich das, was dahinter steht, hinter diesen positiven Bildern. Und auch Jesus hat ganz klar davon gesprochen, der Weg, der ins Verderben führt, ist breit und viele gehen ihn, während der andere Weg ins Heil durch eine enge Tür geht, ein schmaler Weg, ein steiler Weg ist. Und er sagt nur, als die Jünger ihn fragen, ja, wer kann noch gerettet werden und so weiter, dann sagt Jesus nur, bemüht euch mit aller Kraft, ins Reich Gottes zu kommen. Und was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er kann auch alle Menschen retten. Aber Jesus hat auch ganz klar von der Möglichkeit gesprochen, dass ein Mensch sein Heil verfehlt. Und in den alttestamentlichen Bildern der Wurm, der nicht stirbt, oder die Finsternis draußen, wo Heulen und Zähneknirschen herrscht, wo man nicht in den Hochzeitssaal hineinkommt oder hinausgeworfen wird, weil man nicht die entsprechenden Kleider, das heißt die innere Disposition hat, um sich mit Gott zu vereinen. Und weil Gott verwirft niemanden positiv, ich bin freiwillig im Himmel und ich bin freiwillig in der Hölle, weil ich nicht will, also weil ich die Wahrheit nicht annehmen will. Das sind Widerstände des Hochmutes und weil der Wille dagegen steht, der die Barmherzigkeit Gottes nicht annehmen will oder nicht anerkennen will oder die Wahrheit Gottes nicht anerkennen will oder sich selbst nicht annehmen will. Also das sind Willensdispositionen, die in uns sind, die mich dann vom Heil ausschließen.
Das ist nicht die Strafe, die von außen kommt, sondern im Grunde tragen wir die Folgen unseres Handelns selber. Es ist ja auch so, dass dieses reinigende Leiden steckt ja auch hinter dem Begriff, dem katholischen Begriff vom Fegefeuer. Aber bei der Hölle ist es ja noch so, dass es ja nochmal... Bei der Hölle ist es ja so, das ist ja das Verharren da drin. Und da tun sich ja viele schwer mit und sagen sogar, die Hölle ist bestimmt leer.
Ja, also wir haben keinen Grund für so eine Behauptung, weil das steht nicht im Evangelium. Und wir sollen auch nicht darüber spekulieren, sondern wir sollen es ernst nehmen. Die Möglichkeit ist da. Ein Stein kann mitten im Flussbett liegen und innerlich trotzdem trocken bleiben, weil er eben sich nicht öffnet wie ein Schwamm, der vom Wasser völlig durchdrungen wird. Oder ein Haus kann im vollen Sonnenlicht stehen, aber wenn der Hauseigentümer durch seinen Willen alle Fenster schließt, dann bleibt es im Inneren im Dunkeln. Und das ist diese Hölle, die wir durch unseren Willen und Widerstand selber schaffen, ob wir jetzt das Haus sind im hellen Licht oder der Stein oder der Schwamm im Bachbett, im Fluss. Es liegt an uns, aber die Gefahr ist da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, wir haben solche Menschen kennengelernt, wie Stalin, Massenmörder, wie Mao und erklärte Gewalttäter, Atheisten, die Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben und ganz kaltblütig über Menschenleben hinweggegangen sind, nur um ihre Macht durchzusetzen oder ihre Vision, dass so, wenn solche Menschen sterben, dass die sich dann so wie eine Blüte aufgehen und sich der Sonne Gottes öffnen können, das ist einfach nicht realistisch, so etwas anzunehmen. Und deswegen müssen wir uns in dieser Zeit und in diesem Leben bemühen, uns zu öffnen, umzukehren, demütig, wahrhaftig zu werden, gute Menschen zu werden, an Gott zu glauben und die Angebote Gottes anzunehmen, damit es nicht ein zu spät gibt. Und Jesus warnt ganz klar von diesem zu spät in vielen Gleichnissen. Also das ist ernst zu nehmen.
Dann noch ein weiteres Wort, das viele Menschen heute wahrscheinlich anstrengend finden, was in Fatima oft fällt, ist das Wort vom Leiden. Also die Rede, wie in den Botschaften von Fatima, kommt ja auch immer wieder die Aufforderung vor, Gott das Leiden zu schenken. Auch mit dieser Botschaft können wir heute nur schwer umgehen.
Ja, wir müssen auf Jesus schauen. Wir haben einen verwundeten Heiler. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und der Diener steht nicht über den Herrn. Wir stehen in der Nachfolge. Und wir ergänzen in unserem Leib, sagt Paulus, was an den Leiden Christi noch fehlt. Das heißt, wir nehmen teil an einem gewaltigen Erlösungswerk, an einem Werk der Stellvertretung, der Hingabe, der Liebe, um alle für Gott zu gewinnen und zu retten. Und wir dürfen da mitwirken. Und deswegen haben auch unsere Bemühungen, unser Einsatz, unsere Vergeblichkeit, unsere körperlichen und seelischen Leiden eine Bedeutung. Das haben die Kinder auf eine ganz schlichte, einfache Weise gelernt durch die Gebete. Wenn zum Beispiel die Mutter Gottes am 13. Juli 17 sagt, opfert euch auf für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, o Jesus, aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das unbefleckte Herz Mariens. Also die Mutter Gottes übt diese innere christliche Haltung der Stellvertretung, des Mitleidens und Mitgehens mit dem Erlöser, übt sie mit den Kindern ein durch ganz schlichte Gebets- und Liebesakte, die wir genauso einfach und schlicht vollziehen können.
Umgekehrt betrachtet könnte man ja auch sagen, eigentlich ist es eine großartige Botschaft, denn das Leiden, das gibt es ja sowieso. Und die Sinnlosigkeit von Leid ist ja manchmal das, was den Menschen wirklich vernichtet. Hingegen, wenn das Leiden so einen Sinn hat, der uns da offenbart wird, dann ist es schon etwas anderes.
Das ist so. Wir leben halt in einer sehr hochentwickelten, im technischen Sinn, Wohlstand und Technik in einer sehr hochzivilisierten Welt. Und ich sehe das immer wieder bei den Firmengesprächen, wenn ich einen 16-Jährigen frage nach dem Sinn des Lebens, da kommt relativ naiv und unschuldig herüber, ja, dass man schön hat, dass man das Leben genießt, dass man die Freuden dieser Zeit miteinander genießt. Sie denken nicht über das hinaus, dass Gott einen Plan mit uns hat, dass der Wille Gottes das Höchste ist, nach dem wir streben sollen, dass das Reich Gottes komme und der Wille Gottes in meinem Leben geschehe und dass das nicht einfach immer nur ein Spaziergang ist, ein Konsumieren und ein Genießen und einfach nur Wellness und es schön haben, gut essen, reisen, Musik hören und so weiter. Das Leben funktioniert ja auch nicht so, auch nicht eine Ehe, eine Familie. Es gibt immer wieder Momente, wo wir uns vergessen müssen, wo wir auf uns selber verzichten müssen, wo wir etwas durchtragen, erleiden müssen, wo unsere Bedürfnisse nicht auf die Rechnung kommen oder wo ein Leid uns trifft. Kein Mensch bleibt ohne Leiden im Lauf seines Lebens. Und dass die Menschen auch da wieder lernen müssen, im Leiden Gott Christus zu finden. Das gibt ihnen dann ja auch Zuversicht und Kraft und Trost, es zu tragen. Das ist in dem Sinn ein Evangelium, eine gute Botschaft, eine, die mir hilft, die Herausforderungen des Lebens mit Zuversicht zu bestehen und nicht am Leben oder an mir selber und auch nicht an dem zu zerbrechen, was ich falsch gemacht habe oder an meinen Schwächen und Fehlern. Wir müssen als Christen eben den Menschen helfen, diesen verborgenen Wert des Leidens zu entdecken, weil ein Leiden uns doch, das ist die Erfahrung, immer auch vertieft, verändert. Es macht uns demütiger, es macht uns wirklich heiliger, wenn wir es mit den Augen Gottes anschauen und wenn wir es annehmen. Aber eine hedonistische Haltung, eine reine hedonistische Haltung, die Jesus auch schon sehr deutlich beschreibt, wenn er sagt, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass der Mensch im Überfluss lebt und dass er nur das Leben genießt. Das ist nicht der Sinn seiner Existenz. Er hat einen Auftrag, eine Berufung. Er hat Ewigkeitswert und es muss vor Gott Bestand haben, was er tut. Und dann kann ich nicht einfach einen Ego-Trip vornehmen und auf einem Ego-Trip bleiben.
Eine Aufforderung von Maria, außer eben das Leiden aufzuopfern, ist auch immer wieder das Gebet. Das haben Sie auch schon gesagt, speziell das Rosenkranzgebet. Und sie sagt auch, dass durch das Rosenkranzgebet Unheil abgewendet werden kann. Auch das wieder so ein Begriff, der vielen schwerfällt, so als ob Gott durch unsere Gebete überredend werden müsste, einzugreifen und Schlimmeres zu verhindern, als ob er das nicht alleine schon wüsste, was wichtig und gut ist. Wie können wir das verstehen, eben diese das Gebet von uns kleinen Menschen, das auf der Welt etwas bewegen soll?
Ja, also das ist, wenn die Mutter Gottes es sagte, dass wir beten sollen, um auch viele Dinge, Gefahren für die Welt und für uns selber abzuwenden, dann ist das einfach die Wahrheit. Es entspricht auch der Erfahrung der Kirche, wenn wir zum Beispiel jetzt gerade im Zusammenhang des Rosenkranzgebetes an die Gefahr im 16. Jahrhundert durch die muslimischen Heere, die Europa bedroht haben und wo der Rosenkranz gebetet wurde, das Rosenkranzfest dann eingeführt wurde, als die Gefahr gebannt war. Und so, da sieht man schon, dass das Gebet auch die Geschicke der Welt verändert, weil Paulus sagt, wir kämpfen nicht nur gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern wir kämpfen auch gegen die Mächte, die dahinter stehen. Und das sind eben, das ist die Welt der Engel, die mit uns kämpfen, und die Welt der gefallenen Engel, der Dämonen, Satans, den Jesus wie einen Blitz vom Himmel stürzen sah. Warum? Weil er durch seine Hinopferung, seine Erniedrigung und Demut diesen Hochmut und auch diese hochmütigen Versuche, immer wieder eine Art Reich aufzubauen ohne Gott, die dem Menschen weiß nicht was verspricht, was dann nicht kommt, weil es gibt kein Friede ohne Gott, es gibt kein gerechtes Reich ohne Gott, auch wenn der Mensch das immer wieder versucht. Der Kommunismus hat das versucht. Jetzt versucht es wieder der Transhumanismus. Es ist immer so eine Art der Welt. Der Mensch will sein wie Gott. Er will sich selber optimieren durch Eingriffe in seine Natur oder durch Erweiterung seines natürlichen Vermögens, durch Chips, durch digitalisierte, durch Technik und so, aber es ist immer eine Art Hybris. Sogar die Unsterblichkeit möchte er erreichen aus eigener Kraft durch die Kombination von Mensch und Maschine. Im Transhumanismus werden solche Dinge, solche Fantasien gesponnen und direkt angestrebt. Das ist immer die gleiche Hybris. Der Fürst der Welt, der Jesus versprach, das alles will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Also wenn der Mensch sich selber oder eben letztlich Satan an die Stelle Gottes setzt. Und das ist eine Lüge und das wird nicht funktionieren. Und um diese Mächte zu besiegen, braucht es Liebe, Demut, übernatürliche Mittel, die Waffen des Glaubens, des Gebetes, der Sühne, der Selbsthingabe und so weiter. Nur so kann man da wirklich die Welt verbessern.
Mir hat mal jemand gesagt, der Rosenkranz ist eine mächtige Waffe mit 58 Kugeln. Also
ja,
genau, sicher ja. Eine katholische Untergrundarbeit. Das Gebet von Fatima ganz, ganz hochgehoben. Gehen wir noch ein weiteres Thema, was mir einfällt, was den modernen Menschen von Fatima so ein bisschen bitter aufstößt, ist, die Kinder erzählten nach der letzten Erscheinung, oder war das, ich weiß nicht mehr nach welcher, Maria habe auf einmal einen ganz traurigen Ausdruck gehabt, ja, die letzte war das im Oktober wohl, und habe gesagt, man soll den Herrn, unseren Gott, nicht mehr beleidigen, der schon so sehr beleidigt worden ist. Das ist Ende des Zitats. Und beleidigen klingt ja auch wieder, das klingt ja sehr archaisch. Also mir fällt da, wenn ich das Wort so höre, erstmal fällt mir ein, wie die Götter des Olymp vielleicht beleidigt waren, wenn man ihnen nicht genug Aufmerksamkeit widmete. Also wir können uns ja den Herrscher des und Schöpfer des Universums schlecht vorstellen, wie jemand, der schmollend in der Ecke sitzt. Was meint dieses Beleidigen?
Ja, wir können halt nur mit menschlichen Bildern von Gott reden und diese Bilder, auch die menschlichen Gefühle werden Gott zugeschrieben, sind irgendwie auch Projektionen. Natürlich hat es eine gewisse Ähnlichkeit und eine noch größere Unähnlichkeit, weil Gott ist nie auf die Weise beleidigt, wie ich als Mensch mit meiner Affektivität und Emotionalität beleidigt bin und dann in den Schmollwinkel gehe oder Rachegefühle entwickle oder gewalttätig dreinschlage, weil die Emotionen, die Leidenschaften mit mir einfach durchgehen oder weil ich von lieblosen, kalten Gefühlen der Rache dominiert werde und dann zurückschlage ohne Barmherzigkeit und ohne Erbarmen und ohne eine Empfindung für den anderen. Das ist ja alles das Böse, so wie es sich im Menschen manifestiert. Und solche Emotionen können wir Gott nicht zuschreiben, weil Gott ist Geist und Gott ist ganz anders und unaussprechlich und unvergleichlich. Ich bin nicht so wie ihr. Und trotzdem können wir auch nicht sagen, dass Gott ist so ein Unberührbarer, er steht über allem, dass das keine Relevanz hat vor ihm, dass das ihn nicht treffen könnte, dass das Geschöpf zu ihm Nein sagt, dass er aus Liebe geschaffen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, Gott ist Mensch geworden und in Jesus Christus hat er ein Herz, das auch gefühlt hat, das über Jerusalem geweint hat, dass die Beleidigung auch wirklich in seiner ganzen Menschlichkeit, Emotionalität, Affektivität und auch in seinen physischen Qualen durchgelitten hat, wie man ihn mit Dornen krönte, ins Gesicht spuckte, den Bart ausriss, ihn schlug, wer hat dich geschlagen? Und also mit ihm hat seinen Spottrieb und die tiefste Identität Jesu ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, der Mensch wurde. Und wo also Gott das alles auch auf sich nimmt und auch da trifft es ihn ganz konkret. Und dann nimmt er es ja auch auf sich, um für uns zu leiden und unsere Schuld auf sich zu nehmen und den Schuldbrief zu zerreißen. Aber er lässt sich wirklich treffen und auch der Vater in seiner göttlichen Schau und Wahrnehmung steht diesen Ereignissen nicht herzlos gegenüber, sondern es geht wirklich um Gott. Und die Sünde beleidigt Gott und durchkreuzt seine Liebe. Und das ist eine ernste Sache. Sie ist auch dadurch ernst, weil es vor allem für mich Konsequenzen hat. Weil über mich dadurch der Tod kommt. schon im Paradies und die Dunkelheit, weil ich kann ohne Gott nicht glücklich werden und zu meiner Erfüllung gelangen. Und Gott ist die Liebe und man kann, diese Liebe ist nicht einfach etwas Unberührbares, das über allem steht und sich nicht treffen lässt. Also das müssen wir schon ernst nehmen, auch wenn wir ganz klar nicht Gott jetzt herabwürdigen, ich sage es jetzt ein bisschen dumm, zu einem Gefühlsdusel, zu einem Gefühlswesen, wie wir das sind, in unserer oft auch unausgewogenen Emotionalität und Affektivität, das hat Gott nicht. Aber wenn Johannes sagt, Gott ist die Liebe,
eine lässt Liebe sich treffen.
Ist immer eine Güte, es ist immer eine Wärme, aber wir können es halt nur menschlich beschreiben, weil wir es auch nur menschlich erfahren können, in unserem Leib, mit unserem psychischen, geistseelischen und seelisch-leiblichen Weise die Dinge wahrzunehmen. Aber auch ein Engel fühlt sich von Gott geliebt und er sieht die Herrlichkeit Gottes in ihm als ein Geschenk der Liebe Gottes. Er erfährt die Liebe Gottes auch als reiner Geist, aber sie geht bei ihm nicht in ein Gefühl, weil er keinen Leib hat. Aber das sind halt Dinge, die letztlich wieder unsagbar sind. Aber es will sagen,
wir hören, er lässt sich treffen. Gott lässt sich treffen von uns.
Er ist involviert und es steht immer auch seine Ehre, sein Wille, seine Person steht auf dem Spiel. Es trifft ihn. Ich verhalte mich zu ihm. Ich verhalte mich nicht zu einem abstrakten Gesetz. Ich verhalte mich zu einer personalen Liebe.
Weihbischof Eleganti, vielleicht am Ende dieser Sendung über Fatima, heute am Fatima-Tag, schauen wir auf einen Satz. Maria sagt ja auch einmal am Ende, sagt die Mutter Gottes, wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Also das unbefleckte Herz, das Herz Mariens, ein Herz, das ganz rein ist und ganz in guter Absicht ist, wird den Sieg davon tragen. Das ist ja dann auch wieder mal eine Botschaft. Und es erinnert uns auch ein bisschen an das biblische Buch der Apokalypse. Das ist ja auch ein sehr geheimnisvolles Buch. Und da schaut Johannes, der Evangelist, den Sieg der Frau über den Drachen. Also ein biblisches Bild. Das heißt, wir dürfen vertrauen, am Ende siegt Gott, siegt die Reinheit, die ganz reine Absicht, die Hingabe.
Das stimmt. Die Apokalypse steht ja sprichwörtlich für Plagen, für Heimsuchungen, Katastrophen. Das ist ja sozusagen Apokalypse Now, wie der Film heißt. Also es steht für etwas sehr Bedrohliches, ist das Wort Apokalypse ein Synonym worden. Apokalyptische Leiden und apokalyptische Prüfungen. Aber eigentlich ist die Apokalypse ein Trostbuch. Es sagt, obwohl das Böse immer wieder solche Macht entwickelt und auch die Kirche in eine solche Bedrängnis zu bringen vermag, wird am Ende doch der Sieg Christi, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, der Sieg der Liebe, der Sieg der Wahrheit, der Gerechtigkeit, jede Träne wird getrocknet, der Tod wird nicht mehr sein, man wird nicht mehr an das Frühere denken und so. Das ist eine unglaubliche Frohbotschaft, die uns auch die Zuversicht gibt, jetzt in der Zeit, wo uns diese Prüfungen begegnen, sie mit Zuversicht auf uns zu nehmen und durchzustehen, mit einem wundervollen Hoffnungshorizont, in den wir schon hineinblicken. Und insofern sind die Botschaften von Fatima mit diesem angekündigten Sieg der mütterlichen Liebe des Herzens Mariens völlig kongruent mit dem Sieg. Und es besteht ja auch eine innere Identität zwischen der Jungfrau Maria und der Kirche. Weil die Kirche ist die Jungfrau, die Mutter, die Braut des Lammes. Das alles ist aber Maria in ihrer Person in einer hervorragenden Weise und als Erste und vor allem ist sie das schon immer gewesen, von Anfang an geblieben durch ihr Mitleiden mit dem Sohn und ihre Aufnahme in den Himmel und ihre Verherrlichung in Gott. Und sie hat diese Identität mit der Kirche. Sie ist jene, die Christus geboren hat, wie die Kirche Christus in den Herzen gebärt, durch die Verkündigung, durch den Glauben und auch durch unser Mitleiden und Mitbeten. Und so entsprechen sich diese zwei Hoffnungsbilder, der Sieg des unbefleckten Herzens und der Sieg Gottes, der Kirche, trotz der Bedrohung durch den Drachen, der ihr das Kostbare, eben das Kind, rauben und töten will. Es wird ihm nicht gelingen. Am Ende ist das himmlische Jerusalem aber eine Tat Gottes und nicht eine Selbstoptimierung der Menschheit, die ihre eigene Geschichte so vorantreiben könnte, dass sie in dieser Vollkommenheit endet. Das vermag sie nicht.
Und damit ist Fatima dann trotz der vielen düsteren Bilder, die da aufsteigen, doch keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft und zeigt auf den Weg, den wir gehen sollen, dürfen, um nicht zu stürzen. Ja.
Genau, es ist eine Frohbotschaft, aber es ist auch eine realistische Botschaft und es ist eine parenetische, eine Botschaft, die uns motivieren will, die uns ermahnt, die uns auffordert, den guten Kampf zu kämpfen, zu glauben, zu beten, mit Jesus uns hinzugeben, unseren Beitrag zu leisten an die Rettung der Welt, mit den Mächten der Finsternis den Kampf aufzunehmen, aber auch mit einer gewissen Siegesgewissheit diesen Kampf zu kämpfen und so heilig zu werden und das Heil zu gewinnen.
Ja, und da sagen wir gerne Amen dazu. Dankeschön, Weihbischof Marian Eleganti, dass Sie uns die geheimnisvollen Botschaften von Fatima etwas aufgeschlüsselt haben. Man könnte natürlich noch über sehr, sehr, sehr viel mehr reden. Fatima ist wirklich ein unerschöpflicher Fundus. Danke, dass Sie da einen Streifzug mit uns gemacht haben heute in dieser Spiritualitätssendung am Fatima-Tag. Vielen Dank. Gabi Fröhlich verabschiedet sich nicht ohne Hinweis darauf, dass diese Sendung natürlich nachzuhören sein wird im Internet unter www.horeb.org in der Mediathek von Radio Horeb und dann noch am Schluss mit der Bitte an Weihbischof Eleganti uns seinen bischöflichen Segen mitzugeben.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und beschütze euch der dreifaltige Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.